Also Literaturgattung, Literaturformen zu erkennen, zumindest zu wissen, es gibt Unterschiede und dass man dementsprechend auch unterschiedlich mit diesen Texten umgehen muss. Wie gesagt, wenn es in der Lukas, in der Apostelgeschichte heißt und nach 30 Tagen reisten sie ab oder und Paulus blieb 3,5 Jahre dort und dort, dann können wir auch davon ausgehen, das waren 30 Tage oder das waren 3,5 Jahre und das sind auch buchstäblich dann 3,5 Jahre. Wenn ich aber in der Offenbarung lese und dann heißt es, und der Teufel wird euch in Gefängnisse werfen für 10 Tage, dann sind es keine buchstäblichen 10 Tage. Sondern da haben wir eine prophetische, das ist ein prophetisches Buch und eine prophetische Sprache. Und Zahlen haben in der Prophetie einen symbolischen Charakter und sind nicht wirklich, wenn dann in seltensten Fällen, es gibt sie, aber in seltensten Fällen sind sie buchstäblich zu verstehen. Und die Schrift sagt uns, wann sie buchstäblich zu verstehen sind. Denn die sagt dann uns, und dann ist das nach 30 und nach 70 Jahren hat Gott sie rausgeführt. So, also die Schrift gibt mir dann auch Antworten und sagt es, aber grundsätzlich, ja, man muss prophetische Rede wissen, wie man mit prophetischer Rede umgeht. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen machen, weil einige schon die Art kennen, wie ich die Offenbarung auslege, aber ich erinnere euch einfach nur als Beispiel an das erste Kapitel in der Offenbarung, wo Jesus uns vorgestellt wird als ein Mann mit weißen Haaren, mit Augen und mit Feuer und mit einem Schwert in den Mund, mit einem Mantel, einem goldenen Gürtel und Füße aus Erz. Und das ist eine prophetische Sprache, die uns Jesus in seiner Allmacht, Souveränität, in seinem hohepriesterlichen Dienst, in seiner reinigen und lehrenden Funktion in der Gemeinde darstellt, dass er seine Gemeinde heiligt, reinigt und vollendet. Das ist eine geistliche Wahrheit und keine Geschichtsbeschreibung, wann Jesus ganz genau in welchem Tag was für uns tut. So ein Grundprinzip, ich heilige meine Gemeinde, ich reinige meine Gemeinde. Ich bin für sie gestorben und ich schicke Boten und ich rede zu ihr. Das ist ein grundgeistliches Prinzip, das der Gemeinde Trost und Zuversicht und Hoffnung geben soll. Und nicht jetzt nach einem Jesus ausschauen, der so ausschaut, wie es uns da ja buchstäblich beschrieben wird. Also achtet auf Gattungen, Literaturgattungen. Wie gesagt, Gleichnisse muss man als Gleichnisse verstehen und auch vorsichtig damit umgehen. Wir haben natürlich unser Klassiker, verlorener Sohn, Gleichnisse, müssen vorsichtig damit umgehen, weil das ist natürlich ein langes Gleichnis und man kann viel hineinlegen. Und nach irgendwann mal steht man in der Gefahr, wenn man jetzt wieder über das Gleichnis reden sollte, verlorener Sohn, weil es dran ist oder so. Ja, jetzt sage ich das Gleiche, was ich ja schon weiß, also nehme ich mir einen Aspekt vom Gleichnis, das noch niemand betrachtet hat. Ich gucke mir das gemästete Kalb an. Und dann mache ich die Predigt über verlorenen Sohn und rede über das gemästete Kalb und komme zum Opfer Jesu. Und darum geht es in diesem Gleichnis nicht. So, von den Jungfrauen, 10 Jungfrauen mit dem Öl. Wie viel Angstmacherei wird mit diesem Gleichnis gemacht, dass man den Heiligen Geist verlieren kann? Und nebenbei, dann kann man ihn auch kaufen und teilen, ausleihen. Und dann kann man auch sogar sagen, nee, gebe ich dir nicht, kauf dir selber. Das ist schon ganz schön fies, oder? Das ist nicht der Punkt. Ich muss lernen, wie gehe ich mit Gleichnissen um? Wie, bei der Auslegung, was muss ich bei ihnen beachten? So. Literaturform, Gattungform ist ein... Das Buch von Thomas Richter, beziehungsweise Helge Stadelmann, Thomas Richter. Herzliche Einladung alle. In einer Woche ist eine Jahreskonferenz von der Bibelschule, an der ich unterrichte. Und da kommt der Helge Stadelmann, ein toller Prediger, und predigt dort. Wir gehen dahin. Gell, Lukas? Schauen uns das. Könnt ihr auch die Bibelschule ein bisschen kennenlernen. Okay. In diesem Buch... Das sind all diese 10 Werkzeuge, werden sie auch vorgestellt. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal auch vorgestellt. Oder gesagt, nee. Das heißt, Bibelauslegung praktisch, 10 Schritte, den Text zu verstehen. Im Prinzip das, was ich mit euch mache, in kompakter Weise hier auch zusammengestellt mit Beispielen und Bibelstellen, vielleicht mit anderen Beispielen und anderen Bibelstellen. Aber unter anderem, da stellt auch kurz die einzelnen Gattungen und Formen vor und dass man sie kennenlernt. Die Gattungen des Alten Testaments, die Gattungen des Neuen Testaments und auch Tipps, wie man mit diesen einzelnen Gattungen umgehen kann oder worauf man achten muss. Einfach als Empfehlung. Das sprengt jetzt den Rahmen unseres Seminars hier, das im Einzelnen zu erarbeiten. Aber in Bezug auf unser Text, Matthäus Kapitel 8, Verse 18 bis 27. Muss man sich die Frage stellen, was taucht da auf in unserem Text? Welche Literaturform haben wir hier? Welche Gattung haben wir? Also Apostelgeschichte, was ist das für eine Art? Entschuldigung, Matthäus-Evangelium, Evangelien, was ist das für eine Art? Wo sind wir jetzt hier in unserem Abschnitt? Welche Gattung haben wir hier? Literaturform haben wir? Lass uns mal kurz durchlesen und ich bin gespannt, ob ihr was entdeckt. Ihr müsst es jetzt nicht die gleichen Namen haben wie jetzt in diesem Buch, aber einfach, ob ihr spürt, dass da verschiedene Formen auftauchen. Und wenn nicht, dann möchte ich euch ein bisschen euch da was zeigen. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Allein diese Verse. Merkt ihr, dass es Unterschiede da gibt innerhalb dieses Textes? Was haben wir da drin? Wir haben Gleichnisse. Was noch? Erzählung, ein Bericht. Hier steht nicht, und wenn ihr Jünger machen müsst, wollt, dann müsst ihr so machen. Fragt sie. Oder musst du dich entscheiden. Okay? Das ist ein Bericht. Wir gehen zum nächsten Schritt. Das wäre natürlich jetzt wiederum eine Übung. Wir können hier Schnitt machen. Ich habe keine Ahnung, wie es für mich weitergeht. Am liebsten würde ich auch Schnitt machen hier. Ich habe mir so überlegt, ob ich heute schon alles euch nochmal kurz durchziehe, einfach sagen, was gibt es noch, dass ich wenigstens das getan habe. Aber ich belasse es jetzt einfach mit der Literaturgattung, dass ihr einfach es wahrnimmt, allein das schon es gibt und anhand der Apostelgeschichte zum Beispiel ein Gespür bekommt. Ist okay? Gut. Also, das nächste Werkzeug. Das würde ich gerne wirklich noch kurz mit euch machen. Und zwar, hier geht es jetzt wie gehe ich mit den einzelnen Begriffen um. Nicht, wie gehe ich mit einzelnen Literaturgattungen um, sondern wie gehe ich mit den Begriffen der Texteinheit um. Das Werkzeug ist, die Begriffe in Verbindung setzen. Ja. Unsere Kinder sagen, wir müssen heim. Okay, also hier kommen wir in den Bereich, wo ich sage, da kann man so viel gewinnen und so viel falsch machen, so viel kaputt machen auch damit. Das heißt, ich muss mir die einzelnen Wörter anschauen und ich muss mir auch die einzelnen Sätze anschauen. Wörtliche Bibelauslegung heißt, ich nehme die Bibel beim Wort. Das heißt, ein Verb ist ein Verb und nicht ein Verb ist nicht ein Partizip, das ist auch unter anderem auch ein Subjekt. Ich kann nicht ein Verb nehmen und mit dem anders umgehen, gegen das, was es ist. Das meine ich wörtlich auslegen. Genau das Gleiche. Ich kann, wörtliche Bibelauslegung heißt, ich gehe mit einem Gleichnis um, wie ich mit einem Gleichnis umgehe, weil das ist fair, weil das die grammatikalische oder Sprachform entspricht. Das ist wörtlich. Ich nehme das Wort in dem Kontext der Schrift und behandle ich es, wie es behandelt werden muss. Das ist wörtlich. Wörtlich bedeutet nicht, ich bin das Brot des Lebens, Jesus ist Brot. Das ist nicht wörtlich. Das meint wörtliche Bibelauslegung nicht. wörtlich meinen. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, das ist eine Metapher, es ist ein Bild. Was bedeutet Brot, Leben, Nahrung, Stärkung? Jesus ist meine Nahrung, meine Stärkung, mein Leben. Das ist wörtlich. Und nicht, nochmal, was für ein Brot ist Jesus? Das ist nicht die Botschaft. Wenn man das beachtet, hat das Konsequenzen bis in die Auslegung der Offenbarung. Und wir würden viele Dinge nicht heute glauben und gegen viele Dinge nicht kämpfen müssen, wenn wir das auch da beachten würden. Ich muss einzelne Wörter nehmen und sie anschauen und sagen, okay, welche Funktion hat ein Tunwort? Ja, welche Funktion hat ein Verb, ein Partizip, ein Subjekt, Objekt, Prädikat? Welche Funktion haben Sätze? Welche Funktion hat ein Hauptsatz? Welche Funktion hat ein Nebensatz? Was ist wichtiger, der Hauptsatz oder der Nebensatz? Der Hauptsatz. Kann ich den Hauptsatz rauslesen aus dem Text? Kann ich sagen, das ist der Hauptsatz, das ist ein Nebensatz? Ich mache mir den Hauptsatz dick, schwarz. Bei manchen Briefen, bei Paulus, muss ich das machen, weil das ist so kompliziert. Der hat einen Satz, der geht so, und ich muss hingehen und sagen, was ist der Hauptsatz, was ist der Nebensatz und was ist der rote Faden? Darf ich euch ein Beispiel geben? Geht mal in den Römerbrief, Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 1 und folgende. Ich lese den Abschnitt 1 bis 7. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen, zum Glaubensgehorsam unter alle Nationen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von unserem Vater und Herrn Jesus Christus. So, das ist ein Abschnitt, eine Perikope, ein Absatz. Und da gibt es einen Hauptsatz und viele Nebensätze, sozusagen.
Die ersten 6 Verse beschreiben nur seine Person, warum er es schreibt und um wen es geht und wer es im besten Dienst steht. Mhm. Und es ist eigentlich nur die Einleitung zu Vers 7, wo er dann sagt, okay, warum schreibe ich euch?
Genau.
Das heißt, erst sehe ich seine Botschaft.
Ja. Und dann beginne ich zu sagen, was ist das, welche Funktion nimmt es in diesem Text ein? Wozu ist es da? Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Was für ein Evangelium Gottes? Wessen Evangelium? Ja, dass er durch seine Apostel, Propheten, Heiligen Schriften vorher verweisen hat, das ist ein Einschub. Das ist nicht der Haupt, muss er kurz erklären. Es geht nicht, sondern, und dann, aber über seinen Sohn, über das Evangelium Gottes, über seinen Sohn. Wer ist der Sohn? Der aus der Nachkommenschaft Davids. Das ist wieder ein Einschub, eine Erklärung. So, das heißt, und ich mache das grafisch für mich. Das kann ich jetzt nicht zeigen, das mache ich gerne an der Schule. Ich kopiere mir aus den Text in die Wörterdatei und mache es mir groß. Und dann gehe ich hin und markiere mir mit einer Farbe den roten Faden. Da mache ich rot, dunkelrot, also ich sehe. Und dann schiebe ich mit meiner Tab-Taste wenn ich einen Satz und ich merke, das ist ein Nebensatz oder das ist eine Erklärung, eine Einfügung, dann mache ich Enter, dann kommt es drunter und dann schiebe ich mit dem Tab es nach rechts. Versteht ihr das? Nein? Ja. Verstehst du es? Genau, aber ich mache das für mich grafisch sogar. Dass ich das so sehe, okay, ich lese den Satz, aber wenn ich nach rechts gucke, das ist die Erklärung von dem Satz. Ne? Und drunter steht der nächste Satz und der gehört unmittelbar dazu, das ist der Hauptsatz, der Faden geht da weiter, ist auch rot. Und dann rechts ist dann wieder ein Nebensatz. Und es kann sein, dass der Nebensatz nochmal untergliedert wird, dann, weil es drei Argumente eingefügt werden. Dann habe ich zack, zack, zack. Und wenn ich allein das schon mache, dann habe ich sogar eine Gliederung für meine Predigt. Dann kann ich sagen, was ist mein Hauptgedanke, was ist der rote Faden und welche Aussagen helfen mir, diesen Hauptgedanken zu untermauern, zu belegen. Weil der Paulus macht das so. Er stellt sich vor und er stellt sich sein Amt, seine Botschaft und seine Berufung, seine Botschaft vor. Und dann erklärt er, was ist sein Amt, wer hat ihn berufen, was ist die Botschaft, was ist der Inhalt der Botschaft. Wenn ich über Römer 1 predige, dann predige ich über die Autorität, über das Amt des Paulus. Und dann erkläre ich, warum Paulus diesen Anfang so schreibt. Und dann beweise ich das mit diesen Nebensätzen. Kommt das dazu als Erklärung, als Unterstützung, als Hilfe. Aber ich predige nicht einen Nebensatz und mache aus dem Nebensatz mehr als aus dem Hauptsatz. Macht das Sinn? Es gibt einen großen Unterschied dann bei einer Predigt. Und es kann sein, dass du stundenlang dich vorbereitet hast, 30 Stunden investiert hast in eine Bibelarbeit, in eine Predigt. Und wie bei meinem Vorbild, bei dem ich auch lerne, der das nicht weiß, und er in seiner Studienzeit sich vorbereitet hat über Samuel, über den Text, den ich so liebe, wo Gott dem Samuel sagt, dem David sagt, du wirst mir kein Haus bauen. Und hat sich vorbereitet, 30 Stunden, und hat diese Predigt gehalten. Und sein Prof, von dem er so viel gehalten hat, er hat zu ihm gesagt, mach das nie wieder. Sagt, du hast die Hauptbotschaft nicht verstanden. Sagt, 30 Stunden habe ich gearbeitet und die Hauptbotschaft nicht verstanden. Hat über die Nebensätze gepredigt und nicht begriffen, was ist die Hauptbotschaft. Und das steht meistens in Verbindung mit einem Verb oder mit dem Hauptwort. Oder das zu erkennen, das hilft einfach, wenn ich die Satzanalyse mache, wenn ich Sätze der Texteinheit analysiere und überlege, wie wird das aufgebaut? Darf ich euch ein anderes Beispiel geben? Petrusbrief, 1. Petrus Kapitel 5. Wisst ihr, Freunde, ich sage das jetzt einfach aus dem Kontext heraus und auch aus meiner Lebenssituation, oft werde ich eingegriffen dafür, wie ich lehre und was ich sage und wie ich mir das erlauben kann, solche bestimmte Behauptungen zu tun und zu stellen. Kommen Leute und sagen, das stimmt nicht. Und wisst ihr, was bei mir im Hinterkopf abläuft? Hast du den Satzbau dir mal angeschaut? Hast du den Kontext beachtet? Weißt du überhaupt, dass man das machen muss? Hast du das Wort dir angeschaut? Hast du dir die Text-Literaturgattung mal angeschaut? Wenn ja, und du zu denen, okay, dann können wir weiterreden. Aber wenn nicht, dann mach erst mal deine Hausaufgaben und dann reden wir weiter. Und das ist für mich Arroganz. Zu kommen und sagen, das ist nicht fair, dem Text nicht fair, nicht mehr, dem Text nicht fair. 1. Petrus Kapitel 5. Ab Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Bekannt, gell? So. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn habt, denn er ist besorgt für euch. Was ist der Hauptsatz, was ist der Nebensatz? Okay. Aber was kennen wir? Das Nebensatz. Es gibt nicht ohne den ersten Hauptsatz, gibt es nicht den Nebensatz. Aber was ist der Nebensatz? Demütigt euch. Der Hauptsatz. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe. Wie macht man das? Indem ihr euch alle auf ihn werft. Das ist ein Hauptsatz. Wie demütigt? Wie demütigt? Wie demütigt? Demütige ich mich. Wie mache ich das? Ich bin nichts. Psch, psch. Tauge nichts. Psch, psch. Bin armer Säckel.
Sich abhängig machen von Gott.
Sagt mir, wie vom Text her. Auf ihn, meine Sorgen auf, ist die Art der Demütigung. Indem ich meine Sorgen auf ihn lege, demütige ich mich unter diesem Gott. Das ist, wie man das macht. Sich demütigen heißt, auf Gott meine Sorgen legen. Ihm. Dann kommt, ja, was bedeutet das? Ja, das heißt, mich abhängig machen von ihm. Zu vertrauen, dass er für mich sorgen wird. Zu vertrauen, er kämpft für mich. Zu glauben, das genügt. Und das hat Hauptsatz neben, über was müssen, wenn wir über diese Dinge predigen, über was müssen wir da predigen? Ja, alle Sorgen auf Gott werfen, über was müssen wir predigen? Über Demut. Und jetzt geht es weiter, in welchem Kontext steht das überhaupt? Welche Sorgen? Ha? Älteste. Das hat was mit Leitung zu tun. Ja, und jetzt, wenn wir darüber predigen, dann kann ich nicht den Text herausnehmen und nicht darüber mir selbst bewusst sein, dass das der Kontext ist und die Gemeinde hinzuweisen, dass das, weil dann mache ich sie nicht mündig. Und dann kann ich sagen, dann kann ich ein geistliches Prinzip daraus ableiten. Und das kann ich nur dann, wenn ich genügend andere Bibelstellen belegt angeführt haben kann, die genau das bestätigen, dass Gott auch außerhalb, nämlich nicht nur im Kontext der Ältesten, auch versorgt. Aber da muss ich die Stellen kennen und da muss ich sie bringen. Das würde Zeit brauchen in einer Predigt. Und da muss ich ja viele Bibelstellen zeigen. Ich muss sie beweisen. Und da kommt die Vollmacht und die Kraft der Schrift. Nicht, dass ich sage, ja Gott, das sagen die Mormonen, das sagen die Katholiken, das sagen die Muslime ja auch, vertrau Gott. Dadurch wird es nicht zu einer Wahrheit, die lebendig und Kraft hat. Schlagt es auf und sagt, einfach die einzelnen Worte wahrnehmen und die aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Das würde schon helfen. Dann geht es eine Etage tiefer. Und da an dieser Etage, ich stelle sie euch nur kurz vor, man muss mit Vorsicht damit umgehen, weil es viel kaputt machen kann und falsch damit umgegangen wird, selbst auf sehr hohem Niveau, wo ich sage, lieber fit sein in der deutschen Sprache als schlecht in der griechischen. Und dann lieber gar nicht anwenden. Also tun, als ob man der Gefahr zu widerstehen, gelehrt wirken und zu wollen. Das ist, wenn man dann eine tiefe Ebene geht, wenn man das heißt, jedes Wort nimmt und dann anschaut, welche Funktion hat das nicht nur in der deutschen Sprache, sondern in der griechischen. Und wie ist dieses Wort aufgebaut? In welcher Zeitform steht es? Nur als Beispiel, zieht Christus an. Und das sagt Paulus, zieht Christus an. Und dann denke ich, aber wir haben doch schon Christus angezogen. Und in der Form, ist vom Griechischen, zieht, ihr habt ihn einmal angezogen in der Vergangenheit und von da an zieht ihn jeden Tag auch in die Zukunft. Das ist wie morgens, ich aufstehe, muss ich eine Entscheidung treffen, ist Christus mein Kleid oder nicht? Das kannst du, zieht Christus an, aber von der grammatischen Form ist das in der Vergangenheit geschehen und geschieht immer fortlaufend weiter. Das ist eine Ebene, die ist nicht jedem zugänglich. Und dazu gibt es Literatur. Und das ist, was ich schon mal vorgestellt habe. Das ist solche Literatur, die uns die verschiedenen Zeitformen, Modi vorstellt in der griechischen Sprache und beschreibt, was sie bedeuten. Und da gibt es einen Hilfszettel, und allein der ist schon spannend für mich. Da heißt zum Beispiel, also perfekt Imperativ, nachdrücklicher Befehl. Wenn das Wort in einem perfekt Imperativ steht, dann drückt es einen nachdrücklichen Befehl aus. Wenn es in Perfektform Präsenz, Imperativ, dann bekommt es eine neue Bedeutung. Und da gibt es Nuancen. Damit kann man die Gemeinde erschlagen. Versteht ihr, was ich meine? Das kann sehr gelehrsam klingen. Es ist wichtig, damit ich mir meine Bedeutung für den Text sicher bin. Es dient nicht dazu da, dass ich der Gemeinde zeige, wie gelehrt ich bin. Was hast du gesagt gestern im Auto, was ich aufschreiben wollte?
Ich sehe alles, was du sagst, aber sage
Da dachte ich, wow, das klingt gut. Muss ich wissen. Reimt sich's? Wisse alles, was du sagst, sag nicht alles, was du weißt. Wir sagen, es reimt sich. Liegt in unserem Herzen, reimt sich das. Ja, diese Arbeit, der Satzanalyse, der Wortanalyse. Ich sag mal, wenn ihr den Duden aufschlagt und sagt, was bedeutet Gnade im Duden? Kommt aus dem Altdeutschen mit G, Nade. Und das G ist eine Verstärkung von etwas wie G, laufen. Das heißt nicht nur laufen, sondern stark, schnell laufen. Kommt das vom Altdeutschen, eine G, Nade. Gnade bedeutet sich erniedrigen, zuwenden. Von oben herab auf das Kleine sich zuwenden. Und das in einer intensiven Gnadeweise. Das heißt in einer starken Art und Weise kommt das Wort Gnade. Klingt schön, gell? Und das klingt sehr, also ich weiß nicht, wieso ich, aber wow, das kannst du in Duden nachlesen. Und du kannst es sagen, aber das Evangelium nicht verkündigen. Und es wird nichts bewirken, niemand wird Jesus Christus erkennen. Aber für dich eröffnet es einen Horizont, du verstehst das Wort, du weißt, was es bedeutet und du kannst dann anhand diesen Worten Jesus bedeuten, wenn er sich uns zuwendet, wenn er sich auf eine intensive Art und Weise sich erniedrigt, herniederbegibt, zu uns kommt. Ja? Das ist eine Sprachebene und die kann helfen, aber die hilft mir, ich bin noch auf der richtigen Seite, ich bin noch richtig beim Text, ich bin noch bei der Aussage. Damit, wenn ich bestimmte Dinge später sage, ich selbst nicht zweifle und denke, oh, ist es noch richtig oder nicht richtig? Ich bin sicher. Deswegen stehe ich vorne hin und rede, weil ich glaube. Für viele ist es arrogant. Für viele ist es selbst überheblich. Für viele ist es keine Ahnung. Aber für mich ist es Vollmacht. Für mich ist das Autorität, für mich ist es Klarheit, weil ich davon überzeugt bin, weil ich mir die Mühe gemacht habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und nicht, weil ich es nur gelernt habe oder so denke, dass es so richtig ist. Weil ich weiß, dass es so ist. Woher, wie komme ich aber zu dieser Gewissheit, zu dieser Arroganz? Ich arbeite mit dem Text so viel, wie es nur geht. Guck mir die Wörter an, die Sätze an, die Bedeutung an. Guck, ist das in einem Partizip, ist es ein Perfekt, ist es ein Präsens, ist es ein Aures, ist es ein Futur, ist es, was ist das für eine Art? Drückt es das wirklich das aus, was ich denke, dass es ausdrückt, wenn ich Zweifel habe? Gott sei Dank gibt es solche Bücher für so dumme Leute wie für mich, die das hier alles drin haben. Aber ich muss halt mir auch mal die Mühe machen und auch mal hineinschauen, mal nachschlagen. Und nicht, ich weiß, wie verführerisch das ist. Oh, jetzt draußen ist auch schön, jetzt rauszugehen oder einkaufen mit meiner Frau, Zeit zu verbringen mit den Kindern. Auf einmal will man Kindern helfen. Auf einmal meine Hausaufgaben. Auf einmal will man wirklich, auf einmal will man die Wäsche aus dem Trockner rausholen, weil die daneben piepsten. Ja, das muss ich schon machen. Auf einmal will man den Rasen mähen. Auto putzen, ist auch wichtig. Das will man auf einmal alles. Auf einmal sind die wichtigen Dinge, die man auch braucht, aber wichtiger als das. Und da sich zu disziplinieren und sein Hintern im Sitz im Stuhl zu lassen, bis man das gemacht hat, damit man zur Klarheit kommt. Und das kann man nicht machen, wenn man noch 12 Stunden am Tag ackert. Da habe ich jedes Verständnis mit jedem Prediger.
Willi, ich habe da einen anderen Übersetzer geschaut, 1. Petrus 5, 6 und 7. Da wird keine Aufteilung in Haupt- und Nebensatz gemacht. Also ist nur wie eine Elberfeld-Person.
Sehr gut, eine gute Beobachtung. Was hast du für eine Übersetzung geschaut? NGÜ, okay. Zwei Sätze draus gemacht.
Ja.
Genau. Was müsste man jetzt machen, Lukas? Ah, alle Sorgen geworfen habend. Das heißt, dieses geworfen habend erklärt den ersten Satz. Wie macht man das?
Das ist dann
ja, genau. Das heißt, hier kommt die nächste Ebene. Wenn da Unklarheit ist, dann muss ich zum griechischen Text gehen. Deswegen sage ich, das ist auch, da kommen wir auf Niveau, das ist, kann man nicht immer leisten. Aber der erste Schritt dazu, wenn man aber das will, und das lobe ich mir, wenn man das will, dann nimmt man eine Interlinearübersetzung, habe ich auch mitgebracht. Lukas hat sie auch. Ja, und da ist es wirklich holprig zu lesen, weil es wirklich so auch in diesen Zeitformen so übersetzt wird. Und dann, und das nicht reicht, hat man ein Programm, das habe ich auf meinem Rechner, und das analysiert jedes griechische Wort und jeden Satz. Dann gucke ich mir das an, damit ich Klarheit darüber habe. Ja. Gut, sehr gut. Sowas will ich haben. Fragen, gucken, prüfen, Übersetzungsvergleich machen. Oh, es gibt einen Unterschied. Warum ist da der Unterschied? Gehe ich nach. Und dann schon bin ich drin. Und ich weiß nicht, aber dann macht es voll Spaß. Also mir geht es, das begeistert mich. Also das weckt in mir einen Entdeckergeist. Ein Bibelentdeckergeist, wo ich sage, ich will es wissen, das interessiert mich jetzt. Warum ist es so? Das wurmt. Ja. Und beraubt euch nicht des guten Gefühls, es selber entdecken zu können. Es fühlt sich echt gut an, wenn man dann auf einmal selber entdeckt hat und nicht sofort einen Kommentar aufgeschlagen hat. Oder versteht ihr, was ich meine? Weil das ist dann, was euch mündig macht oder was geübte Sinne bekommt. Wenn dass man versucht, den Weg zu gehen und dann merkt man, na, ich komme nicht weiter, dann ja. Aber man wenigstens mal selber sagen, jetzt gucke ich mal nach und jetzt schlage ich mal die Interlinear mal auf und gucke mal, was steht da eigentlich. Ja, Sätze, Wörter. Mit Vorsicht aber, weil ich merke, dass ich bin nicht so sattelfest in der deutschen Sprache und da muss ich nochmal nachschauen. Ich gehe auch vorsichtig damit um. Auch, und nur dann, wenn ich davon überzeugt bin, dann gebrauche ich das auch in der Predigt oder wenn ich auch sicher weiß, doch, das ist da, dann prüfe ich es nach, lese quer. Und selbst da ist es nicht immer einfach. Und ich selbst gegenüber meinem Vorbild, wie gesagt, John MacArthur als Prediger, für meinen Geschmack viel zu viel macht er aus den Wurzeln des griechischen Wortes immer. Für meinen Geschmack too much. Und da bin ich nicht alleine, sondern der Thomas Richter ist mein Chef an der Bibelschule, der dieses Buch geschrieben hat, der hat es auch gesagt. Da war ich auch froh, dass ich nicht so allein denke. Barclay, kennt ihr die Kommentarreihe von Barclay? So eine blaue Reihe, mit Vorsicht zu genießen. Auch ein Experte in griechischer Sprache. Und viele machen Folgendes. Sie gehen hin und die machen Wortstudien und das müssen wir immer machen. Es gibt zwei Arten, wie man Wortstudien macht. Die eine Art ist folgendes. Ich nehme das Wort, ich nehme unseren Text Jünger. Nur als Beispiel. Da steht Jünger. Und ich gucke mir, jetzt muss ich mal schauen, was bedeutet Jünger? Ich muss darüber Klarheit haben. Denn indem ich Jünger sage, habt ihr automatisch, jeder von euch im Kopf ein Bild, was ein Jünger ist, gell? Automatisch ist es da, jeder. Und das hat was mit deiner Prägung zu tun, mit deiner Erziehung zu tun, mit deinem Hören von 1000 Bibelauslegungen und Predigten und Bibelstunden und deinem eigenen Lesen, ohne dass du es dir zugestehen magst. Du hast sofort ein Bild, was ein Jünger für dich ist. Und dann muss man sagen, sich bewusst machen, was verstehe ich unter einem Jünger und ist das, was ich darunter verstehe, wirklich auch das, was in der Bibel steht, was ein Jünger ist. Diese Rechenschaft muss ich geben. Nur weil es im Altgriechischen bestimmte Wurzeln, Bedeutungen gab und eine Sprachentwicklung hat und Paulus ein Wort gebraucht hat, dann Jesus ein Wort gebraucht hat, die Apostel ein Wort gebraucht haben, Lukas, dann hat er das, was ist nochmal die Wurzel davon? Bestimmt ist es das und dann schreibe ich das. Nein, er hat das so gebraucht, wie du und ich das auch brauchen. Vielleicht wusste er gar nicht davon, dass es noch die Wurzel gab und davon die Bedeutung hat. Vielleicht aber auch, vielleicht hat der Geist es bewusst so inspiriert. Kann auch sein, ohne weiteres. Aber wir müssen vorsichtig damit sein, solche Behauptungen aufzustellen. Aus dem Nice. Oder ich sag mal, ist natürlich für uns Goodbye, wenn wir das sagen. Oder? Dann wissen wir, er beschreibt das, wie das entstanden ist. Weil wir zu faul sind, alles auszusprechen, im Schwäbischen, ja. Mahlzeit. Ja. Aus Gott segnet die Mahlzeit. Da gibt es eine Geschichte, aber manche sagen Mahlzeit und denken nicht, Gott segnet die Mahlzeit. Die sagen, hey, cool, Feierabend. Versteht ihr? Ah, Wurzeln und Entstehung des Wortes und Vorsicht damit, sehr vorsichtig damit umgehen. Und das wird viel in der Predigt und auf den Kanzeln wird viel damit gemacht. Und das klingt für mich sehr gelehrt. Und man findet aber irgendwie, man muss dann einfach mitgehen, weil er von da nach da, von da nach da, von der Wurzel da. Und dann kommt eine Aussage, oh ja, okay. Ich möchte euch noch ein, zwei Beispiele geben und das für heute das belassen. Der Klassiker schlechthin. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich es sogar schon gesagt habe, da kam einer aus unserer Jugend, als ich noch Jugendleiter war, das war danach, ich war schon auf der Bibelschule, genau. Und er kam, da war begeistert in Brasilien, ist auf eine Bibelschule, kam zurück und hatte erste drei, vier Lektionen vom Griechischunterricht gehabt. Und war so begeistert und sagt, oh Willi, Mensch, wie konnte ich das nur? Jetzt wird die Bibel mir so klar. Ich sage, was ist los? Ja, weißt du, in der Stelle, wo Petrus dann und Jesus und mit dieser, wo Jesus sagt, hast du mich lieb? Und weißt du, da gibt es Unterschiede im Griechischen, Agape und Phileo. Und Petrus wird traurig darüber, weil Gott sogar die Phileo-Liebe bei Petrus in Frage gestellt hat, Jesus in Frage gestellt hatte. So die Agape-Liebe, hast du mich Agape? Mit der Agape liebst du mich wie die Agape-Liebe. Und die Agape-Liebe, das ist die göttliche Liebe, die vollkommene Liebe, die von Gott ist, die alles erträgt und vergibt. 1. Korinther 13, all das. Und Petrus sagte, du weißt es. Und dann am Ende sagt Jesus sogar, hast du mich Phileo lieb? Und das ist die brüderliche Liebe, das ist nicht die göttliche Liebe, das ist die brüderliche, die zwischenmenschliche Liebe. Und selbst die hat Jesus dann in Frage gestellt. Das habe ich nicht gesehen, aber jetzt, wo ich Griechisch gemacht habe, habe ich den Unterschied gesehen. Immer da, wo Agape verwendet wird, dieses Wort, dann geht es um die göttliche Liebe. Da, wo Phileo geht, da geht es um eine andere Liebe. Und da gibt es noch die Philadelphia und all verschiedene Formen. Und da müssen wir schon... Schwierig, weil der Text... Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, Jesus wiederherstellt ihn dreimal, indem er dreimal fragt. Punkt. Es geht nicht um die Art der Liebe, es geht um das Dreimalige, um die wiederherstellen. Und dann sagt er, und das fand ich für mich sehr interessant, das war für mich so, das sind so Aha-Erlebnisse, wo er sagt, ich lese euch mal vor, oder ich sage es, es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo die Tamar oder die Halbschwester vergewaltigt wird und dann in Blutrache genommen wird. Und diese Vergewaltigung wird, ich lese es vielleicht ein bisschen vor, in der LXX werden sowohl Agape als auch die verwandte Agape-Liebe, die aus der Wurzel dieses entsteht, in der LXX, das heißt in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird beschrieben, um Amos' blutschändliche Vergewaltigung seiner Halbschwester Tamar zu beschreiben. Das Wort Agape, also diese Art der Liebe, die Vergewaltigung seiner Halbschwester, da steht dieses Wort im Griechischen, in der griechischen Übersetzung des Alten mit diesem Agape. Aus der Wurzel. Ups. Nee, das ist doch die göttliche, reine Liebe Gottes. Oder anders sagt er, wenn es heißt, dass Demas Paulus verlassen hatte, weil er die jetzige Welt lieb gewonnen hat, ist aus der linguistischen Sicht keine Überraschung, hier das Wort Agapo zu finden. Auch die Welt zu lieben mit dieser Agape-Liebe. Beschreibt Paulus in Gebrauch dieses Wort. Und dann sagt er in Johannes 3,35, besagt, dass der Vater den Sohn liebt und benutzt dafür das Wort Agapo. Johannes 5,20 wiederholt den Gedanken, benutzt aber das Verb Phileo. Das gleiche nochmal, zwei Kapitel weiter. Aber da steht das Wort Phileo, dass der Vater Jesus liebt wie mit der Liebe der Phileo. Das heißt, in gewissen Sprachgebrauch werden die beiden Wörter synonym gebraucht. In gewissen Kontexten, einfach synonym. Wenn ich das weiß, werde ich echt vorsichtig sein, auf der Kanzel solche Behauptungen aufzustellen. Versteht ihr? Das klingt sehr gebildet. Und sehr gelehrt. Und ist eine falsche Form Autorität zu erzeugen und Vollmacht auszustrahlen.
Ja, aber das Problem ist ja auch gerade, wenn je nachdem, also welche Bücher du liest, davon wirst du ja auch beeinflusst.
Ja,
ja. Ja, und das ist ja das Problem heutzutage.
Ja.
Man hat einfach viel zu viel Literatur, man hat zu viele Vorbilder, du kannst ja nicht alles prüfen.
Mhm. Und es gibt einen Unterschied zwischen Wissenheit und Unwissenheit? Absolut. Du liest einen Kommentar und du vertraust ihm auch, weil du und dann übernimmst du das. Und absolut. Und darum braucht man Ausbildung, Schulen, Seminare, um sensibel zu machen und sagt, prüft. Und, aber wenn ich weiß und ich nicht prüfe, das ist dann nicht gut, oder? Aber ich verstehe, absolut. Und das ist ja, das macht es ja auch in der Gemeinde. Ich will damit ja sagen, welche Verantwortung man ja auch auf den Kanzeln hat. Und das ist ja, ich sage es nochmal, ist mir egal. Das ist ja, was ich hier sage und was mir wiederum quer steht. Und manche behaupten, ich will hier die Kanzel übernehmen und ich schieße gegen Brüder und will nie, all diese Dinge, die Vorwürfe. Es geht doch nicht darum, sondern weil ich um die Verantwortung weiß. Dass die Gemeinde, wenn die Gemeinde da sitzt und das hört, dann nimmt sie das an, weil sie das nicht prüfen kann. Das klingt ja richtig gut. Ich will damit nur sagen, wir müssen wissen, was für eine Verantwortung man hat, wenn man da vorne steht. Und wie schnell man Fehlschlüsse schießen kann. Und die haben, versteht ihr, wenn ich das sage, nicht um jemanden wegzunehmen, jemanden Platz zu nehmen, sich über andere zu stellen und sie sagen, hey, ihr seid nicht gut genug. Oder, das ist nicht der Punkt. Darum mache ich das ja hier. Darum braucht man eine Zurüstung und darum braucht man dahin. Das habe ich ja bekommen. Denn glaub mir, wie viele solche Böcke habe ich schon geschossen. Als ich anfing zu predigen, wenn ich meine Predigten anschaue, stehen die Nackenhaare zu Berge und ich war so dankbar, dass Gott mir eine kleine Gemeinde geschenkt hat von 25 älteren Frauen und ein paar älteren Männern, die ihren die Ohren zugemacht hat, dass sie dankbar waren für jede Predigt, die ich da gehalten habe und mich nicht verurteilt haben und mich abgeschossen haben. Und da habe ich meine Predigterfahrungen, meine ersten Predigtenjahre habe ich bei denen gemacht. Sonntag für Sonntag habe ich da bei denen gelehrt und sie haben mich geliebt. Trotz dessen, was ich da gemacht habe. Und irgendwann mal habe ich gesagt, jetzt gehen wir den nächsten Schritt. So kannst du nicht mehr weiter lernen. Und dann Schritt für Schritt. Und dann zu sagen, ja, dann lasse ich es mir sagen. Dann lese ich das und dann bereite ich mich vor. Und darum geht es doch. Und nicht zu sagen, ich habe echt ein tiefes Anliegen, ein gutes Anliegen und habe aber echt die Angst, dass es nicht verstanden wird, sondern deswegen so als arrogant und überheblich und verurteilend angenommen wird. Vielleicht liegt es auch an meiner Art, aber ich habe ein tiefes Anliegen, weil ich. Und ich will damit euch sagen, das ist kein einfacher Job. Das ist nicht, ich gehe und sage meine Meinung zu irgendwas, wie ich das sehe. Das ist Gottes Wort und da steht so viel auf dem Spiel. Und da gibt es viele Dinge zu beachten. Man kann nicht leichtfertig Dinge behaupten, Agape Phileo. Und ich bin dankbar um seinen Bruder, der wirklich fit ist in der Sprache und dann mir das aufzeigen kann und ich gebe euch ein anderes Beispiel. Nur ein anderes Beispiel. Römer 1, 16, 17. Und damit, denke ich, ist genug für heute. Und darum beginnt man in der Sonntagsschule, ich war bei den Pfadfindern, in einer kleinen Gruppe, dann bei den Teenies, dann bei den in der Jugend, dann in einer Gemeinde, die taub ist. Wer im Kleinen treu ist, über den wird Gott mehr geben. Und nicht gleich. Allein zum Schutz schon. Für den Prediger. Römer 1, 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Dynamit zum Heil jedem Glauben. Wird oft so gepredigt, so gelesen. Ist das doch Gottes Dynamit? Dynamis bedeutet, bei mir steht Gottes Kraft hier in meiner Übersetzung, bei euch? Okay, aber dann kommt einer und sagt, ist das doch Gottes Dynamit, weil Gottes Kraft, das Wort Dynamis, und das ist das deutsche Wort Dynamit, das abgeleitet ist von der Wurzel Dynamis aus diesem griechischen Wort, Dynamit, und Dynamit sprengt alle Ketten und befreit uns aus der Macht des Satans und führt uns Licht. Das Evangelium ist Dynamit. Amen, die Amerikaner. Ja, toll. Tolle Botschaft. Nicht biblisch. Nicht schriftgemäß. Denn was ist das Wort Dynamit? Was macht Dynamit? Es macht kaputt. Es tötet. Es zerstört, es zersprengt, es zerreißt. Aber die gute Nachricht, das Evangelium ist Gottes Kraft zu was? Zur Rettung, zum Leben, zum Heil. Ich kann nicht ein Wort nennen, ein Bild, weil das im Griechischen das deutsche Wort Dynamit aus dieser abgeleitet ist, kann ich das nicht nehmen, um etwas zu beschreiben, was aber einen anderen Charakter hat. Das ist eine Ableitung, die macht nicht die Schrift, die machst du und mach ich. Sondern das muss der Botschaft entsprechen. Dynamis ist Kraft und nicht Dynamis ist nicht Dynamit. Das darf man nicht machen. Klingt aber gut. Und ich kenne viele Ausleger, ich habe von denen gelernt, ich fand es auch toll. Ist ja cool. Oh, ach, davon wird das abgeleitet. Oh, das ist interessant. Ja klar, und dann, ich habe eine Predigt gehalten über diesen Text an meiner Bibelschule. Ich sollte eine evangelistische Predigt halten. Ich habe das so gepredigt. Und mein Lehrer fand es gut. Und die Schüler fanden es gut. Tolle Predigt. Eine Frau hat gesagt, wenn ich nicht gläubig geworden bin, hätte ich mich jetzt bekehrt. Hat sie echt gesagt, das hat mir gut getan. Dann habe ich das gelesen, da war ich so beschämt. Da habe ich gesagt, gut, dass du schon gläubig bist. Dass du nicht auf diese Grundlage zum Glauben gekommen wärst. Hat mich absolut überführt. Nee, das war keine gute Predigt, das ist biblisch. Das ist nicht genauso wie im Mittelalter das Wort Episkopos, also der Bischof, gleichgesetzt wird mit Ältesten und Hirten der Gemeinde. Das ist es nicht, weil das kommt nicht von der Schrift. Das ist eine Ableitung, die man später gemacht hat aus der Wurzel und was weiß ich, aber das ist es nicht. Man darf nicht Dinge gleichsetzen, die Schrift nicht gleichsetzt. Man muss einfach da ein bisschen drauf achten. Und wenn ich da jetzt darüber rede, merkt ihr, warum ich gesagt habe, das ist schon etwas ein anderes Level. Weil es braucht mehr Wissen, mehr Sorgfalt, mehr Zeit, mehr Literatur, um da genauer zu sein. Bedeutet das, dass man ohne diese Dinge die Botschaft der Bibel nicht verstehen kann? Nein. Aber es bedeutet, man kann präziser werden, sauberer werden, klarer werden. Das bedeutet das. Ich weiß nicht, was das mit euch macht. Ich habe schon Angst, dass das nicht das macht, was ich will, dass es macht. Aber wenn das eine macht, uns Ehrfurcht davor oder in uns weckt, vorsichtig mit der Bibel umzugehen, dann bin ich froh. Wenn das in uns bewirkt, dass das hier mehr ist wie ein Buch, mit dem ich so umgehen kann, wie ich will, dann bin ich froh. Ich bete. Und zuerst will ich einfach bekennen und mich demütigen, indem ich wirklich meine Sorge auch in diesen Dingen vor dich lege und weiß, dass du der Herr darüber bist. Und wenn du in Gnade uns dich nicht zuwenden würdest, wird nichts gehen, nichts klappen. Danke, Herr, dass deine Kraft in den schwachen Gefäßen, in den irdischen Gefäßen wirkt, damit es klar wird, dass du es bist, der wirkt. Erleuchte unseren Verstand, heilige ihn, sodass wir deine Wahrheit sehen können. damit wir auch mit ihr recht umgehen und damit wir auch sie auch recht austeilen und weitergeben können. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der dieses Herz hat und dieses Anliegen hat, dein Wort zu verkündigen, dass du ihm da ihn ausrichtest, ihm hilfst, ihm mit ihm den Weg, einen Lernweg gehst, ihm in Weisheit gibst, Verstand gibst, Freude und Willigkeit dazu. Du bist der wahre Lehrer, Herr, und dass wir wirklich treue Bibelleser und Bibellehrer sind, da wo wir das Zeugnis von dir weitergeben. Vergib, wo wir auf menschliche Weisheit und Intelligenz vertraut haben, wo wir sie auch gebraucht haben und somit die im Weg gestanden sind. Vergib mir, sei mir gnädig. Ich danke dir für diese Zeit jetzt hier und für jeden Einzelnen, der hergekommen ist. Segne ihn. Amen.